Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Heute hören Sie eine Osterpredigt, Ostersonntag 2023. Es herrscht Krieg in der Welt, in der Ukraine, aber auch an anderen Orten. Und das Sterben, der Tod, die Gewalt ist so stark. Kommt Ostern dagegen an? Wie stark ist Ostern? Hängt auch davon ab, was wir glauben. Darum geht's in diesem Podcast. Ich wünsche Ihnen gute Impulse beim Zuhören. Und gesegnete Ostern. Christus ist auferstanden. Heute, am Ostersonntag, liebe Gemeinde, feiern wir Auferstehung. Wir feiern den Sieg des Lebens über den Tod. Wir feiern den Sieg Gottes über die Gewalt der Menschen und letztlich über die Sünde der Menschen. Das ist, wenn ich recht zähle, mein 57. Ostern. Also ich bin es irgendwie schon gewohnt. Dabei ist es so etwas von außergewöhnlich. Die Geschichte eines jeden anderen Menschen hätte dort am Kreuz geendet. Wenn man tot ist, ist die Geschichte vorbei. Aber nicht bei Jesus. Und das ist das Außergewöhnliche und das Besondere. Bei ihm kam der Ostermorgen und dann hat Gott ihn vom Tod auferweckt. Ich will Ihnen dazu mal einen Abschnitt aus der Bibel vorlesen. Das ist ein besonderer Schatz, den ich Ihnen heute vorlese. Kein Abschnitt aus dem Evangelium, wie wir vorhin die Schriftlesung gehört haben, sondern ein Abschnitt aus einem Brief des Paulus, den ersten, den er an die Korinther geschrieben hat. Das heißt, wir sind da etwa im Jahr 50 nach Christus. Und Paulus hat an die Korinther von der Auferstehung geschrieben. Und er hat da ein altes Bekenntnis zitiert und in seinen Brief aufgenommen, das aber, wie gesagt, noch viel älter ist, das er auch übernommen hat von den Christen damals. Und dieses Bekenntnis entstand also kurz nachdem Jesus auferstanden ist. Das merkt man im griechischen Urtext, weil es auch einen anderen Wortschatz hat, als Paulus sonst hat. Ich lese Ihnen mal diesen Abschnitt 1. Korinther 15. Da schreibt Paulus an die Korinther: Ich erinnere euch aber, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr so festhaltet, wie ich es euch verkündet habe. Es sei denn, dass ihr es umsonst geglaubt hättet. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Und jetzt kommt dieses Bekenntnis. Dass Christus gestorben ist für unsere Sünde nach der Schrift. Und dass er begraben worden ist. Und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach der Schrift. Und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Und jetzt ergänzt Paulus die Liste derer, die den Auferstandenen gesehen haben. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber entschlafen sind. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von den Aposteln, zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Ob nun ich oder jene, so predigen wir und so habt ihr geglaubt. Und dann entfaltet Paulus in den kommenden Sätzen in seinem 15. Kapitel im 1. Korintherbrief, dem berühmten Auferstehungskapitel, was das jetzt für Konsequenzen für die Menschen in Korinth hat. Ein ganz besonderes Auferstehungszeugnis. Es sagt, Jesus ist tatsächlich auferstanden. Nicht, weil irgendjemand was behauptet hat von jemand, dem er kennt, dem sein Freund, der Nachbar. Nein, nicht deswegen, sondern weil es viele Menschen gibt, denen der Auferstandene begegnet ist. Wenn sie aufmerksam zugehört haben und noch die Schriftlesung aus dem Matthäusevangelium im Kopf haben, werden sie sofort merken, hey Paulus, da fehlen so ziemlich alle Frauen bei dir in deiner Liste. Stimmt. Und andererseits schreibt Paulus von Begegnungen mit dem Auferstandenen, von denen wir gar nichts wissen aus den Evangelien. Zum Beispiel, wie Jesus als Auferstandener dem Kephas, dem Petrus, begegnet ist, das wird nirgendwo erzählt. Und auch die andere Sache, die Paulus erwähnt, diese 500 Leute, denen Jesus als Auferstandener auf einmal begegnet ist, wird nirgendwo in der Bibel erzählt. Es gibt also noch viel mehr Auferstehungsgeschichten, als uns heute überliefert sind. Die haben damals viel mehr über Jesus gewusst und Paulus spielt ja darauf an, und dass er es nicht näher beschreiben muss, lässt darauf schließen, dass auch die Leserschaft gewusst hat, wovon er redet, weil er es denen schon mal erzählt hat. So ist das damals gewesen. Es gibt noch viel mehr Auferstehungsbegegnungen. Das sind alles starke Gründe für die Echtheit der Auferstehung. Diese Liste, Paulus schreibt ja, von den 500 leben noch etliche, geh doch hin und fragt sie. Aber überzeugt uns das heute? Wenn damals Leute Jesus gesehen haben als Auferstandenen? Also ich lehne mich jetzt mal weit über die Kanzelbrüstung und sag, die meisten Leute in Hildritzhausen glauben das nicht. Und das ist kein Kennzeichen unseres Dorfes, sondern unserer Gesellschaft. Und dann versuchen wir das irgendwie verständlich zu machen und sagen, pass mal auf, Auferstehung, also wie soll ich dir das erklären? Nimm mal ein Ei, ja, da wächst ein Küken drin und wenn das Küken durch die harte Schale durchbricht, so ist Auferstehung. So ist Ostern. Oder wenn im Frühling der Winter dann weicht und die ersten Blumen brechen durch die Schneedecke durch, so ist Auferstehung. Oder wenn einfach morgens die Sonne aufgeht und sich in den Tag hineinkämpft und die Dunkelheit besiegt, das ist Auferstehung. Oder wenn nach der Trauer wieder die Freude kommt, so ist Auferstehung. Alles gut, alles gute Vergleiche, die bringe ich den Grundschülern selber bei. Die sind alle aus einem Lied, einem Osterlied, das wir dann nachher auf dem Spielplatz auch miteinander singen. Aber wissen Sie, ich denke, trifft das wirklich und hilft das wirklich und kann das wirklich beschreiben, was hinter der Auferstehung steckt? Ich werde mal kurz ungemütlich und erinnere an den Krieg in der Ukraine. Also, da sterben jeden Tag Menschen, weil die Soldaten sich gegenseitig erschießen, wenn sie sich erwischen, in den Schützengraben hocken und Häuserkampf machen. Da sterben Tausende von Menschen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gehe zu solch einem Soldaten, der tödlich verwundet ist und will ihm was Trostreiches sagen und dann komme ich mit den Blumen im Frühling oder mit dem Küken im Ei oder so. Das kommt mir so fehl am Platze vor, weil das viel zu schwach ist. im Vergleich zu dieser grausamen Wirklichkeit des Todes. Und ich frage, kommt das bei dem überhaupt an? Ist Ostern stark genug für die Gewalt des Todes, die uns umgibt? Kommt Ostern dagegen an? Und dann fällt mir auf, dass wir unterschiedlich reden von Weihnachten und von Ostern. Zum Beispiel, also wir erzählen vom Kind in der Krippe, jetzt wird es weihnachtlich. Ja? Das Kind ist so echt, das braucht sogar Windeln. Weil, ja, Kenner wissen Bescheid. Und das Kind ist in einer, liegt irgendwo, das muss wo liegen, dann liegt es in einer Futterkrippe, außergewöhnlicherweise, aber da liegt es. Gell? Und das Kind ist verletzlich, das Kind ist bedroht, es muss geschützt werden. Das könnte man umbringen, wäre ein leichtes, so wie es die Soldaten mit den anderen Kindern gemacht haben nach dem Auftrag von Herodes. So reden wir von Weihnachten, ganz plastisch, ganz ganz lebendig, ganz leiblich. Und jetzt mache ich einen Riesensprung und schaue auf Jesus am Kreuz. Und wenn ich davon erzähle, dann rede ich genauso plastisch von dem Blut, dass man das sieht, von den Wunden, den Schmerzen, die Jesus gehabt hat, von der Dornenkrone, von den Nägeln fange ich erst gar nicht an. Das ist furchtbar. Aber wir haben das sofort vor Augen, ganz leiblich. Aber dann komme ich zur Auferstehung und dann sage ich plötzlich, ah, wissen Sie, das muss man so übertragen sehen, so mehr symbolisch, so dass das Leben ist stärker als anderes, das Leben findet einen Weg und die Sache Jesu geht weiter in dem, was seine Jüngerinnen und Jünger dann den Menschen erzählen und sagen. Aber da komme ich mir inkonsequent vor. Ich finde, das passt gar nicht zusammen. Ich rede so leiblich, anschaulich von dem Kind in der Krippe, von dem Mann am Kreuz und bei der Auferstehung sage ich plötzlich, das muss irgendwie übertragen, verstanden werden. Ja, aber was, wenn es anders ist? Was, wenn wir es konsequent durchziehen? Was, wenn wir von der Auferstehung so reden, dass tatsächlich Jesu Leib auferstanden ist. Ich sage es mal ein klein bisschen drastisch. Das hieße ja, dass Gott bei Jesu Leichnam den Zerfallsprozess gestoppt hat und die Zellen sich dann wieder neu organisiert haben und die Aminosäuren neue Verbindungen eingegangen sind und die Moleküle sich neu formiert haben und dann ging der auferstandene Jesus aus dem Grab heraus und das Grab war leer, da lagen nur noch Tücher da. Und dann hat der auferstandene Jesus mit seinen Freunden gegessen und getrunken. Und er konnte noch, also das ist ja völlig normal, da waren aber auch seltsame Dinge, weil er stand dann plötzlich in dem Raum, in dem sie sich verbarrikadiert hatten, wo eigentlich niemand reinkommen sollte, wie auch immer Jesus das gemacht hat. Es war kein Geist. Da erzählt Paulus mit seiner Liste von den Auferstehungszeugen, so viele Menschen haben ihn in so vielen Zusammenhängen gesehen. Das kann doch nicht alles falsch sein, nicht alles Halluzination. Aber sehen Sie, wenn ich jetzt so von der Auferstehung rede, dann stehe ich anders an einem Grab. Dann habe ich da eine ganz reale Hoffnung. Wenn ich sage, dass Jesu Geschichte am Kreuz nicht vorbei war, dann ist unsere Geschichte auch nicht vorbei, wenn wir in einem Sarg liegen oder unsere Asche in einer Urne ist. Dann ist unsere Geschichte nicht vorbei. Wir haben Hoffnung, wenn wir an einem Grab stehen, so weh es auch tut, weil wir uns wiedersehen werden. Und wissen Sie, so viele Menschen sagen immer wieder, in Traueranzeigen liest man das, er lebt weiter in unserer Erinnerung. Aber wissen Sie, ein Kollege von mir hatte eine Beerdigung, das war eine Sozialbestattung, von einer alten Dame aus dem Altenheim und irgendwas ist, also Angehörige gab es nicht und mit dem Termin ist was schief gegangen. Zum Schluss war niemand da bei der Beerdigung, weil irgendwie gab es ein Terminmissverständnis wahrscheinlich, sonst wäre jemand vom Heim auch gekommen, von den Angestellten dort. Denen ist das ja ein Anliegen. Am Schluss stand der Pfarrer, mein Kollege, mit dem Bestatter allein am Grab und da war sonst niemand. Und dann soll jemand sagen, sie lebt in unserer Erinnerung weiter. Wenn kein Mensch an sie denkt, das tut nicht. Nein, wir leben weiter, weil Gott uns ein neues Leben schenkt. Und das wird nicht irgendwie so sein, dass wir dann eine Lichtenergie sind oder sowas. Nein, wir werden uns wiedersehen auf der anderen Seite und wir werden uns in den Arm nehmen können. Wir werden uns, wenn wir uns wiedersehen, um den Hals fallen, spürbar, erlebbar, ganz leiblich, weil Jesus auch genau so auferstanden ist. Und deshalb und nur deshalb hat die Auferstehung so eine unbändige Kraft. Nur deshalb ist sie absolut stark. Und ich denke dann, wenn Gott so mit dem Tod fertig wird und allen Naturgesetzen spottet, Entschuldigung, dann wird er auch mit allen anderen unseren Problemen fertig im Alltag. Wir haben einen starken Gott in unserem Alltag, der uns wirklich hilft. Es macht Sinn zu beten und ihn zu bitten, weil er tatsächlich eingreift in unser Leben und eine echte Veränderung schafft. Beispiel, wir haben, viele von Ihnen wissen jetzt, wovon ich rede. Da hat im Herbst, und wie lange schon weiß ich nicht, war immer wieder eine Frau zu sehen, die wohnungslos ist. In unseren Dörfern hier auf der Schönbuchlichtung. Immer wieder in einem anderen Dorf, mal in Hausen saß sie auf der Bank, mal in Altdorf, mal in Holzgerlingen und auch in anderen Dörfern. Und dann haben wir uns gemeinsam angestrengt und versucht, die Frau von der Straße zu kriegen. Und Sie können sich nicht vorstellen, was alles geschehen muss, dass das Leben eines Menschen so aus den Fugen gerät, dass dieser Mensch keine Heimat mehr hat, nichts, wo er hin kann. Da ist so unfassbar viel kaputt gegangen. Es geht nicht einfach, dass man sagt, da habe ich eine Wohnung, da schiebe ich die Frau rein und alles ist gut. So funktioniert das nicht. Es geht darum, immer wieder dran zu bleiben, ganz viele Rückschläge wegzustecken, ganz viele Versuche zu starten, ins Gespräch zu kommen, Vertrauen aufzubauen und einen gemeinsamen Weg zu gehen. Und was soll ich sagen? Wir haben es geschafft. Es hat geklappt. Seit etlichen Monaten nun hat sie eine Wohnung und hat Betreuung. Und wenn Sie sie jetzt noch vor dem Lidl sehen oder an den anderen Plätzen, wo sie früher war, dann nur deshalb, nicht deshalb, weil sie nichts zu essen hat und keine Wohnung hat. Nein, vielleicht nur deshalb, weil sie ein freundliches Wort sucht und Menschen sucht. Wissen Sie, das ist für mich eine echte Auferstehungsgeschichte, wenn so etwas hinhaut, wenn ein Mensch sich so verändert zum Guten hin und viele zusammenhelfen, um diesen Menschen zu begleiten, das ist Ostern, das ist eine Auferstehungsgeschichte. Und deshalb stehe ich hier und sage, Ostern ist stark genug für unseren Alltag, stark genug, um dem Tod etwas entgegenzusetzen. Gott verändert wirklich etwas. Manchmal nicht so, wie wir es denken. Auch Jesus musste sagen, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Aber ich sage Ihnen heute am Ostersonntag, wir haben einen starken Gott, der aus dem Tod ins Leben ruft. Der kriegt so viel hin, das können wir gar nicht alles verarbeiten. Feiern wir heute die Auferstehung. Amen.